Wie hat sich die Gewohnheit zu trinken entwickelt? Also hast du gemerkt, dass du mehr Durst hast, eben vielleicht weil der Körper auch entschlackt, oder ist es so wie früher und was trinkst du gerne?
Also was ich feststelle, ist in den Phasen, also wo ich dann, wo wir beide dann einfach, weil letztendlich stehe ich in der Küche und definiere dann, dass wir uns ernähren, viel Rohkost zu uns nehmen. Also sinkt zum Beispiel die Lust, Kaffee zu trinken. Ganz natürlich. Also Kaffee würde ich mir nie verbieten, aber es gibt dann Phasen, wo ich einfach keine Lust mehr drauf habe. Finde ich immer interessant und praktisch. Und wenn ich dann mal einen Kaffee trinke, dann ist es auch eher ein koffeinfreier, dann ist es auch ein Genusskaffee, nur einfach, weil ich dann Lust auf den Geschmack habe. Aber nicht mehr so wie früher, dass ich glaube, ich brauche jetzt einen Kaffee. Also das fällt weg. Mein Trinkverhalten ist unterschiedlich. Ich glaube, manchmal brauche ich weniger, weil die ganzen Nahrungsmittel, die du zu dir nimmst, bestehen ja zum größten Teil aus Wasser. Also das heißt, mit der Nahrung nimmst du sehr viel Wasser zu dir. Wenn jetzt so Sachen, wie ich heute Mittag gemacht habe, also sehr viel Shiitake-Pilze dabei sind, also die ich auch bewusst, also dann oft sehr stark anreichere, weil die eben auch so kostbare Inhaltsstoffe haben, dann achte ich bewusst drauf, hinterher genügend zu trinken, weil ich einfach weiß, Shiitake hat natürlich auch eine sehr stark entgiftende Wirkung. Und das Trinken unterstützt dann einfach den Körper natürlich in der Ausleitung. Oder wenn man jetzt viel von diesen Crackern zu sich nimmt, dann ist es auch wichtig, dass man genügend Flüssigkeit zu sich nimmt. Das mache ich dann auch oft, also bewusst, weil ich habe dann nicht unbedingt jetzt nach so einem Essen mit viel Salat drauf und so Durst. Aber ich weiß, dieser Cracker, der will natürlich quellen im Verdauungstrakt, weil der war ja ursprünglich mal eine gigantisch große saftige Masse, ja. Ich meine, wenn man zum Beispiel ein Stück Grünkohl dörrt, da wird aus so einem großen Stück wird so ein kleines Stückchen und da mampfst du mal gerade so 10 Stück in dich rein wie Chips und das ist total lecker und leicht zu essen. Aber wenn du das als nassen Grünkohl futtern würdest, das wäre ein Teller voll, ja. Also das heißt, dieses Gedörrte braucht natürlich in deinem Körper auch die Flüssigkeit, um einfach wieder verarbeitet zu werden. Also von daher muss man, glaube ich, auch, ich vermute mal, dass es sich vielleicht auch irgendwann instinktiv dann ändert. Aber manchmal, also sage ich auch dann Gästen, sei so lieb, trink heute mehr Wasser als sonst. Oder wenn Leute das erste Mal Smoothies trinken, dann sage ich, achte darauf, dass du zwischendurch auch Wasser trinkst, weil das sind natürlich enorme Wirkstoffe, die man komprimiert zu sich nimmt. Und es löst am Anfang definitiv Entgiftungsprozesse aus. Ist auch ein wichtiger Punkt zu wissen, weil ich habe es oft erlebt, dass Leute dann mit Begeisterung bei uns was gegessen haben und dann haben sie gesagt, boah, ich habe hinterher meine Verdauung irgendwie, es hat gerumpelt und mir ging es am nächsten Tag gar nicht gut und Rohkost ist nichts für mich. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, ich habe denn vergessen zu sagen, es kann sein, dass es natürlich jetzt erstmal sich so anfühlt, als wäre es nicht so gut, aber was passiert ist, eigentlich ist es gut, dein Körper fängt endlich an aufzuräumen. Aber es ist dann wichtig, genügend trinken und es ist wichtig, eben da, was ich am Anfang sagte, moderat einzusteigen. Also ich würde niemand, es sei denn, der macht jetzt also eine richtige Intensiventgiftungskur, raten, jetzt eine Woche nur noch von grünen Smoothies zu leben. Ich glaube, das würde die meisten Leute, deren Körper belastet sind, völlig umhauen. Ja, die würden Kopfschmerzen kriegen, die würden Vergiftungserscheinungen kriegen und das kann es nicht sein. Also man muss ja auch Leber, Galle, all die Organe, die Niere mitnehmen bei der Reise. Das heißt, ich bin eigentlich eher für ein Stückweise einsteigen. Ich würde zum Beispiel sogar sagen, also wer jetzt kein Rohköstler ist, wenn er mit Smoothies anfängt, der soll ruhig abends lieber gedünstetes Gemüse essen oder wenn er Fisch isst, auch das erstmal eine Zeit lang weitermachen. Es soll dem Körper die Zeit geben, sich umzustellen. Und dann wird es, bin mir sicher, dann passiert das, was wir auch erleben. Dann fängst du an, andere Bedürfnisse zu entwickeln. Und dann merkst du, auch wie dein Körper sich ändert. Also ich hatte eine Zeit lang auch starke Entgiftungserscheinungen. Was hilft, wenn man das wirklich bewusst nutzen will, ist Darmreinigung. Darmreinigung puffert natürlich ganz, ganz viel ab. Muss man einfach ganz klar dazu sagen. Wenn man keine Darmreinigung macht, also dann muss man echt Acht geben, dass man es in sachten Schritten macht. Oder halt richtig dann als Kur, aber dann heißt das Auszeit, Rückzug. Aber dazu gehört dann meistens eigentlich auch eine bewusste Darmreinigung. In USA ist ja diese Kolonhydrotherapie, also in der ganzen Rohkostszene, also Fasten muss. In Deutschland ist es ja sehr unterschiedlich, ist auch noch nicht überall verfügbar. Aber das ist zum Beispiel was, was sehr empfohlen wird. Damit einfach das, was alles freigeschüttelt wird, auch dann aus dem Körper raus kann. Und ich denke, in unseren Körpern ist halt viel gelagert. Und das ist, glaube ich, manchmal fast noch schlimmer. Es wird alles freigeschüttelt und ist dann frei in unserem Gewebe und verlässt den Körper nicht, als wenn es da ist, wo es gerade ist, wo der Körper sich halt irgendwie arrangiert hat. Also ich denke, das ist vielleicht ein Grund, warum manche mit Rohkost anfangen oder eben mehr Rohkost integrieren und dann wieder aufhören, weil sie das Gefühl haben, ja, mir geht's schlecht. Ja, ich werde total müde, ich habe Kopfweh. Das ist nicht die Rohkost, also sie ist es indirekt. Es ist eigentlich das, was dein Körper belastet, was freigeschwemmt wird. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt.
Ja, dann sind wir eigentlich jetzt wieder, wo wir am Anfang auch drüber gesprochen haben, dass es wirklich was sehr Individuelles ist, Ernährung. Also dass bestimmte Richtlinien natürlich tendenziell für alle stimmen, aber dass man dann doch immer sehr, sehr selber fühlen muss, was stimmt jetzt und was ist richtig.
Ne? Absolut. Also ich hatte vor einigen Wochen einen sehr interessanten E-Mail-Wechsel mit einer Frau, die hat den Artikel im letzten Festivalmagazin, und da habe ich diese Interviews mit verschiedenen Rohkostleuten gemacht, gelesen und schrieb dann, also ich muss ehrlich sagen, was ich nicht verstehe, ist, der Artikel ist ganz toll und ich selber mache mit meiner Freundin schon seit längerer Zeit Rohkost und wir haben so massiv abgenommen, dass wir sogar am Schluss Hirsebrei essen mussten, um nicht Untergewicht zu kriegen. Wie ist es, dass sie so übergewichtig sind? Ne? Ich bin ja nicht rank und schlank. Und dann, also ich habe total rausgelacht, als ich die E-Mail gekriegt habe und habe dann zurück, die erste Frage, die ich gefragt habe, wie kommen Sie drauf, dass ich nur Rohköstlerin bin? Dass ich mit einem Thema mich befasse, sagt ja nicht, dass ich Rohköstlerin bin. Das ist das eine. Aber der eigentliche Punkt ist, ich habe eben schon viel damit probiert und bei mir hat eben dieses Rohkostessen dazu geführt, dass ich fast Gichtanfälle gekriegt habe, dass mein Stoffwechsel völlig aus dem Tritt geraten ist, weil eben mein ganzer Stoffwechsel durch diese Cortisonvergiftung diesen Schub an Entgiftung überhaupt nicht verarbeiten konnte. Und ich habe in einer Zeitspanne, wo andere dann 5-6 Kilo abnehmen, habe ich gerade mal ein Kilo abgenommen und das war dann kurz danach wieder drauf und das ist natürlich heftig. Ne? Und ich habe mir gedacht, das kann jetzt irgendwie nicht sein. Und Freunde haben auch oft gesagt, also ich verstehe nicht, es ist niemand so konsequent wie du, wie geht das? Ne? Und ich habe einfach gemerkt, eben, es ist nicht mit einem Konzept getan. Du isst jetzt nur Rohkost und dann bist du in ein paar Wochen schlank und alles ist bestens, sondern du musst eben da anfangen, wo du stehst. Ne? Und ich habe einfach gemerkt, halt, stopp, zurück. Ich habe mich durch diese Aktionen eigentlich total selbst vergiftet. Ich habe so viel Gift aufgeschwemmt, aber meine Organe, meine Leber war gar nicht in der Lage, es zu verarbeiten. Und das hat im Grunde fast zu einem Rückschlag geführt. Und dann habe ich eben auch mir Literatur besorgt und habe genau das bestätigt gefühlt, dass eben Leute, die eine Fettstoffwechselstörung haben oder überhaupt Stoffwechselprobleme haben, es ganz anders angehen müssen, als jemand, der das einfach nur zum Entschlacken tut. Eben, die Dame musste sogar zu essen, um nicht zu dünn zu werden. Und bei mir hat das einfach nichts bewirkt. Seit ein paar Monaten, wahrscheinlich auch nachdem eben die Smoothies dann einfach eine Langzeitwirkung angefangen haben, auf mich zu haben, verändert sich mein Stoffwechsel. Also sowas, dass bei mir ein Gichtanfall durch eben eine zu starke Ausschwemmung von Harnsäuren möglich ist, ist kein Thema mehr. Also ich habe mich da irgendwie mehr und mehr einfach vorgetastet und habe halt immer wieder geguckt, wenn mein Körper zu belastet ist, habe ich dann lieber mal wieder, was weiß ich, eine normale Kürbissuppe gekocht oder so. Also man muss wirklich genau gucken. Und ich finde, wie auch überhaupt als spiritueller Mensch, finde ich, Urteil ist einfach niemals angebracht. Ich finde, niemand sollte jemals über einen anderen urteilen, weil er so ist, wie er ist, oder weil er so ist, wie er ist. Jeder Organismus ist so unterschiedlich, ja. Und es gibt Leute, die haben Wahnsinnserfolge mit Metabolic Balancing, was ja auch ein ganz großer Trend ist, gehabt und haben den. Malm und ich haben es total stur durchgezogen, weil ich gedacht habe, ja, vielleicht ist das ja endlich meine Lösung, dass ich mal irgendwie auf ein anderes Fahrwasser komme. Wir haben es durchgezogen, wir haben hinterher wir haben so gut wie kein Gewicht abgenommen. Das war schon mal der Schocker für uns beide. Obwohl wir es also ganz streng nach Plan gemacht haben, also mit Waage, weil es denn grammmäßig wiegen. Es ging uns beide nicht gut. Wir sind zum Arzt, wir haben Bluttests machen lassen. Wir haben beide, obwohl wir sehr unterschiedliche Körper haben, im Blut nachweislich eine ganz starke Fettstoffwechselstörung gehabt, die wir dann durch zwei verschiedene Therapiewege, da hat dann unser Arzt was ausprobiert, bei mir so mit Ananasenzymen Kombinat, und bei Mariam haben wir einfach nichts gemacht, und bei mir waren dann mit dieser Therapie, also die dann, also das lief dann per Infusion, glaube ich, sogar per Infusion gekriegt, bei mir waren nach 4 Wochen meine Blutwerte wieder normal gesund, bei Mariam waren die erst nach 2,5 Monaten gesund. Warum ich das erzähle, ist, ich kenne so viele Leute, denen sieht man auch an, dass sie mit Metabolic Balancing totalen Erfolg haben. Aber das heißt nicht, dass es für jeden so ist. Für uns war in dieser Anfangsphase das Weglassen von jeglichem Fett und Öl total verheerend. Weil das hat zu dieser Störung geführt, ne? Und man hat gesehen, wie lange der Körper gebraucht hat, um das auszubalancieren. Und ich glaube, das ist einfach mit allem so. Man muss immer wieder gucken, was ist eben mit meinem Körper los. Und viele Dinge wissen wir ja leider oft auch nicht. Das mit der Cortisonvergiftung habe ich nur durch puren Zufall rausgefunden. Sonst hätte ich es wahrscheinlich noch nicht mal gewusst. Das war einfach, weil mein Arzt, der damals so eine TCM-Therapie machen wollte, gesagt hat, er möchte diese Kräutermedizin, die ich da aus Sri Lanka, diese ayurvedische, genommen habe, einfach nur auf eventuelle Phytohormone prüfen, dass sich da nichts beißt in der Therapie. Und dann hat er dieses Naturpräparat eben im Labor testen lassen und rauskam, dass das Ding gespickt voll war mit Paracetamol, mit Cortison und einem in Europa schon seit 15 Jahren verbotenen Muschelgift, was den Flüssigkeitshaushalt im Körper festhält. So, jetzt stell dir mal vor, du hast eine Cortisonvergiftung und hast ein Muschelgift auch noch eingenommen, was keine Flüssigkeit mehr rauslässt aus dem Körper. Das ist natürlich für den Körper gigantisch. Und das ist auch was, seitdem habe ich einen großen Respekt vor irgendwelchen tollen Kräutermedizin aus dem Ayurveda, aus dem Amazonas. Also man muss dann doch wirklich sehr, sehr genau verfolgen, was ist da drin. Und da sind vielleicht auch unsere deutschen strengen Kontrollen gar nicht so schlecht. Ne? Ich habe das halt damals direkt in Sri Lanka gekriegt von einem sehr renommierten, preisgekrönten Ayurveda-Arzt, muss man auch dazu sagen, der sehr angesehen war. Aber eben, die haben nicht diese Kontrollen. Ne? Und das habe ich halt 4 Jahre lang genommen. Das heißt, ich habe natürlich 4 Jahre lang Paracetamol und Cortison hochdosiert genommen, ohne es zu wissen. Und das geht halt dann auch nicht so schnell von heute auf morgen weg. Ne? Jetzt kann ich sagen, glaube ich schon, dass ich weitgehend drüber hinaus bin. Ich merke es ja jetzt, dass ich jetzt Dinge tun kann, die waren vor 2 Jahren noch gar nicht möglich. Weil die hätten bei mir zu massiven Entgiftungserscheinungen geführt. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man oft nicht sofort aufgibt, dass man immer wieder weiter forscht. Und bei der Rohkost, glaube ich, insbesondere nicht entmutigen lassen, wenn es erstmal ein bisschen anstrengender wird. Dann nur mal gucken, wo kann ich ein bisschen ausbalancieren. Also auf gar keinen Fall, weil Brennnessel so gut ist für Blutreinigung, dann sobald es wieder Brennnesseln gibt, ein Riesenpacken Brennnesseln reinmachen. 2 Stängel reichen. Das ist ja oft die Information der Pflanze, die dem Körper schon Gutes tut. Auf keinen Fall einen Brennnessel-Smoothie machen, das wäre Wahnsinn für den Körper. Das ist ja, wie man oft sagt, wenig ist oft mehr.
Ja, also immer wieder experimentieren und gucken, wie der Körper reagiert.
Ja, und Eigenverantwortung. Ne? Auch nicht blind Verantwortung nach außen abgeben. Das ist immer auch wie eng alles letztendlich immer wieder verbunden ist. Egal, ob es jetzt um meinen spirituellen Weg geht. Ich kann natürlich Verantwortung total abgeben an eine Kirche, an einen Guru. Oder ich kann mir Unterstützung holen, aber immer wieder für mich prüfen, stimmt das noch für mich? Und das Gleiche ist in der Ernährung. Selbst wenn einer sagt, boah, ich habe die tolle Sache und ich weiß, das ist 100% sauber. Ich muss ehrlich sagen, ich habe in den letzten Jahren so viel Lüge aufgedeckt, auch im Bio-Bereich. Noch nicht mal böswillig. Viele Leute haben einfach überhaupt keine Ahnung. Ne? Ich bin total erstaunt, dass in Deutschland nach wie vor Agavendicksaft unheimlich hoch gehandelt wird und überall verwendet wird, auch in der Rohkostszene. Ich habe hier noch Mengen von Agavendicksaft, die rühre ich nicht mehr an. Man hat inzwischen herausgefunden, dass Agavendicksaft also vergleichbar ist mit Maissirup, was als eines der minderwertigsten Süßungsmittel gilt. Das hat so einen hohen Fructosegehalt, dass es für den Körper Wahnsinn ist. Ich habe lange, lange Jahre nur Agave verwendet, weil ich dachte, das ist die perfekte Alternative zu jeder Form von Zucker. Ne? Und es gibt halt jetzt von USA also mehrere hochinteressante Websites, wo man eben wirklich auch nachvollziehen kann, warum Agave absolut nicht mehr empfehlenswert ist. Ne? Aber eben, ausgerechnet jetzt setzt sich Agave als die tolle Alternative zu Zucker in immer mehr Bioprodukten durch. Ne? Und ich denke nur, Wahnsinn. Und der Verbraucher, der denkt halt, Bio ist gut. Es ist nicht so pauschal. Ja? Ich habe über dieses ganze Agave-Thema erfahren, also wie absolut mies und schlecht Maissirup ist, ne? Und das Erste, was mir klar wurde, oh Gott, diese ganzen Kinderlutscher, die Biolutscher, die bestehen ja fast nur aus Maissirup. Das ist das, was wir unseren Kindern geben. Also ich denke, es ist heutzutage einfacher denn je, trotz einem riesen Informationsdschungel, mal nachzuhaken. Man kann heute ja googeln, ne? Man kann im Internet recherchieren. Es gibt mehr Informationen denn je. Man soll nicht immer alles blind glauben. Und ich meine auch in der Biobranche, die wollen auch ihr Geschäft machen. Und Leute glauben etwas blind, weil sie es halt auch glauben wollen. Ne? Und was heute vielleicht sogar wie mit Agave als total toll und richtig gilt, man muss halt auch gucken, wird es irgendwann revidiert, weil es eben neue Forschungsergebnisse geben. Ne? Und ich muss sagen, ich rate dringend von Agave ab. Es wird jetzt in meinen Kochbüchern, die ich gerade schreibe, Rohkostbüchern, das ist eigentlich nicht wirklich Kochen, da wird nicht einmal drin Agave vorkommen. Vor einem Jahr hätte ich Agave überall, habe ich auch verwendet. Ne? Und also ich denke, auch da kann ich echt nur appellieren, dass irgendwie die Menschen erwachsener und eigenverantwortlicher werden und nicht immer einfach nur alles blind übernehmen. Auch alles, was ich über Rohkost sage. Ich meine, das ist das, was ich mir übers Internet, über Bücher an Wissen aneigne. Ob ich recht habe, ich weiß es nicht. Ich werde es einfach an meinem eigenen Körper mehr und mehr sehen, ob das sich in eine gute Richtung bewegt. Das sieht so aus im Moment. Aber es bleibt bestimmt spannend, mit mir in Kontakt zu bleiben und zu sehen, wo stehe ich in einem Jahr. Ne? Bin ich in einem Jahr dann vielleicht tatsächlich sogar ganz Rohköstler oder mache ich eine Mischform, weil ich merke, das ist es nicht. Und ich glaube, das ist ganz arg wichtig, also in allen Lebensbereichen. Immer wieder lernen, auf die eigene Stimme zu hören. Und ich glaube, einfach die meisten von uns haben das wirklich sehr stark verlernt. Ne? Ist auch unbequem, nach innen zu hören.
Aber es führt keinen Weg dran vorbei. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Interview. Vielen Dank.
Hat Spaß gemacht.